Anhört.
Anhört ist Teil des Ausbildungsprojektes Podcastwerkstatt, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hier beschäftigen wir uns mit gesellschaftlichen Themen, die teilweise gar nicht oder nur oberflächlich diskutiert werden.
Damit diese Themen eine Öffentlichkeit bekommen, haben wir uns dazu entschieden, in unserem Podcast mit euch darüber zu sprechen. Hallo erstmal zu einer neuen Folge von Anhört. Bevor wir aber in unser Thema voll einsteigen, muss ich erstmal was loswerden. Und zwar Wiebke hat sich in einem größeren Projekt eingehend mit dem Thema Drogen beschäftigt. Also es war kein Selbstversuch, sagen wir es mal dazu.
Nee, das nicht. Ja, also ist im Prinzip nur ein kleiner Hinweis darauf, worum es auch heute schon gehen soll. Ums Thema Drogen, und ich habe mich eine Weile damit beschäftigt und ein Video dazu gemacht. Das heißt Drogenhochburg Oberpfalz, also wer es noch nicht gesehen hat.
Sollte es sich definitiv anschauen. Ich habe es mir tatsächlich wirklich angeschaut, ich schwöre.
Ja, ja.
Wenn du noch so ein bisschen Zweifel hattest.
Ich frag dich gleich mal ab.
Einfach. Genau, du fragst mich ab, was kam vor.
Genau. Nee, aber ich habe da unter anderem auch mit jemandem gesprochen, der eben Erfahrung mit Crystal Meth gemacht hat und bin dem Ganzen ein bisschen auf die Spur gegangen, wie es denn hier in der Oberpfalz so mit Drogen aussieht. Ja, gibt's auf YouTube und auch auf onetz.de.
Und du hattest ja auch Kontakt mit Suchtberatungsstellen und daraufhin knüpft man ja Kontakte und da hat sich jetzt auch wieder was ergeben.
Genau, da hat sich dann nochmal jemand gemeldet und diese Person haben wir heute mal eingeladen. Und ja, das ist die liebe Anna. Den Namen haben wir geändert, um sie anonym zu halten. Und Anna erzählt uns jetzt einfach mal, wie es ihr geht und wie alles bei ihr angefangen hat.
Ja, ich bin 31 jetzt. Und ja, wie es dazu kam, es fing mit 14, 15 an oder sogar 13 schon, dass mit Alkohol und auch ab und zu einen geraucht haben. Ja, da ging es noch recht ruhig ab und lief auch noch relativ gut. Es kam halt daheim zu Zwischenfällen und dadurch wurde es dann immer schlimmer und eine Zeit lang war es dann wieder besser. Da war ich sogar verheiratet und einigermaßen ein schönes Leben gelebt. Anscheinend war ich aber nicht zufrieden, bin ausgebrochen, mit Depressionen gekriegt, ein Kind verloren. Ja, und dann ging die Abwärtsspirale weiter mit Crystal und LSD. Ecstasy kommt dann auch noch dazu. Also die ganze Breite.
Also quasi dann alles mal ausprobiert und Polytox sagt man ja dazu.
Ja, genau.
Genau. Mhm. Genau, und dann, das heißt mit 14 war es wirklich erstmal einfach ausprobieren und mit Freunden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, genau.
War es dann auch eher Alkohol ausprobieren oder auch schon wirklich Drogen, wie man sagt, Crystal?
Nee, das Crystal kam erst im späteren Alter, da war ich, ja, müsste ich jetzt lügen, 24, 25?
Und dann ja eben angefangen mit Cannabis wahrscheinlich und
ja, genau.
Genau, ja.
Also recht viel Alkohol und ab und zu halt eingeraucht.
Mhm. Und dann später, wieso ging es dann weiter zu den anderen Drogen? Einfach auch zum Ausprobieren oder ja, wie du schon gesagt hast, andere Probleme, die eben dazu kamen?
Es kamen hauptsächlich die anderen Probleme dazu und dann denkt man sich, ja, der hat so die ganze Zeit, kommt gut klar drauf. Scheint nur so.
Ja.
Und ja, dadurch hat man dann mehr probiert. Ecstasy und LSD halt, war ich gut zum Party machen. Ja.
Darf ich fragen, was da so für Probleme vorlagen?
Ich habe ein Kind verloren, dann bin ich zweimal fremdgegangen, mein Ehemann, und da hat dann die Abwärtsspirale angefangen.
Wie muss man sich jetzt von dir so einen Tagesablauf von damals vorstellen mit Drogen? Also man kennt es ja manchmal bei Alkoholikern, die fangen ja schon praktisch, sage ich, sehr früh in der Früh an und trinken schon mal das erste Schnapsal. Wie darf man sich das bei einer Drogenabhängigkeit vorstellen?
Es ist verschieden. Also bei mir war das jetzt so, ich habe geschaut, habe ich einen wichtigen Termin in der Früh oder sowas, dann schaut man dann schon, dass man da einigermaßen nüchtern noch hingeht. Also so ein Desperatus vorher habe ich schon meistens getrunken, dass ich mein Zittern wegkriege, dass ich ruhig bleibe und nicht so aufgewühlt bin. Ja, und danach, wenn meistens alles erledigt worden ist, dann ging's halt so richtig los. Ne? Dann kam die Wodkaflasche, dann immer wieder geraucht und mittendrin noch Crystal gezogen. Irgendwann bist du aber an dem Punkt, dann kannst du ohne Crystal schon nicht mehr. Dann stehst du in der Früh auf, ziehst erst mal eine Leine, bevor es dir überhaupt einmal aufs Klo ist oder so. Und dann, ja, geht's weiter. Inzwischen noch die Arbeit reinschieben, war noch als Reinigungskraft unterwegs.
Und dann da eher wirklich versucht, während der Arbeit, ja, wie du schon gesagt hast, halbwegs.
So, halbwegs klar zu kommen. Normal zu wirken.
Mhm. Und dann nach der Arbeit.
Mhm. Ging es dann halt exzessiv wohl los.
Mhm. War es dann schwer, am nächsten Tag irgendwie wieder aufzustehen und da wirklich sich zu sagen, jetzt gehe ich wieder zur Arbeit? Oder?
Das war nur schwierig, wenn nichts da war. Also wenn mal kein Antrieb sozusagen da war, weil das Crystal hat einen gut angeschoben. Ja.
Also kann man auch sagen, dass du dir das Ganze wirklich durch die Arbeit finanziert hast auch?
Nee, das musste leider anders finanziert werden.
Okay, das heißt?
Die Arbeit hat meistens Miete alles verschluckt. War plus 450 Euro Job. Den Rest hat das Arbeitsamt dann noch geglichen. Dann braucht man ja noch was zu essen. Gut, man isst kaum bei Crystal, aber ja, hauptsächlich haben wir es mit Dealen über Wasser gehalten.
Ah, okay, also auch selbst weiterverkauft, wirklich.
Ja. Hm. Das, was du eingenommen hast, musstest du doppelt so viel verkaufen, dass ein Gleichgewicht war.
Mhm, okay. Aber und, klappt das oder ist das auch schwierig, weil man muss das ja irgendwie, ja, dass jemand das für den höheren Preis dann wirklich nochmal kauft.
So an sich funktioniert schon ganz gut. Man muss halt bloß in der richtigen Preisklasse bleiben für die Qualität, weil es gibt ja auch verschiedene Dinge, die sie für denselben Preis verkaufen, aber dann gestreckt ist zum Beispiel das.
Weil das hätten wir uns auch noch gefragt, wie leicht ist es denn in der Oberpfalz oder auch an was zu kommen?
Also so gesehen gibt ein paar Anlaufstellen, da gehst hin und innerhalb von ein paar Stunden könntest was haben. Gut, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es jetzt ist. Es ist ja jetzt schon 2-3 Jahre her. 3 Jahre sind sie. Und ja, gut, Corona-Zeit war auch noch recht schwierig am Anfang, weil da konnten sie ja nicht mehr über die Grenze und nichts mehr aus der Tschechei holen. Also damals ging es recht leicht. Da hat man so ein paar Anlaufstellen gehabt, hast angefragt. Entweder konnte man sofort kommen oder man ist zusammengefahren, also das war verschieden.
Ich hatte jetzt auch schon mal mit jemand anderem gesprochen, der ebenfalls Crystal genommen hat. Der hatte dann gesagt, dass wirklich Corona im Prinzip für ihn wirklich gut war, um da rauszukommen, weil er die Freunde nicht mehr treffen konnte. War das bei dir ähnlich?
Es ist definitiv weniger lang geworden, ja. Und ich bin ja dann auf Entzugsgiftung, also in Regensburg auf die Entzugsgiftung gegangen, ja. Ist nie leicht, also, weil,
klar.
Wenn man will, dann findet man, wenn man nicht, dann sucht man gar nicht.
Mhm. Gab es bei dir einen Auslöser, warum du gesagt hast, so jetzt packe ich's an, jetzt gehe ich in die Entgiftung?
Daher, dass wir den Sohn weggenommen haben, war das notwendig, dass ich ihn wiederkriege.
Also war das dein Antrieb, sag ich jetzt mal?
Ja, das war mein Hauptantrieb. Wir wollten zwar von selber auch schon aufhören, aber der ist immer wieder zurückgerutscht, immer wieder so, hat keinen Sinn gehabt. Der,
das ist sehr schwer, denke ich.
Aber jetzt hat man einen Sinn, dass
man hat ein Ziel, genau.
Ein Ziel, für den man Vorbild sein muss und oder sollte eher. Ja, das war dann Antrieb genug.
Wie war denn der Entzug oder die Entgiftung für dich? An was kannst du dich erinnern? Wie war's?
Langweilig. Man sitzt 24/7 auf einer Station. Bei Corona-Zeit durftest du auch kaum raus. Man hatte bloß 1 Stunde Auslauf. Ja, langweilig.
Wie lange warst du dann in der Entzugsklinik?
Wir waren normal wären es 2 Wochen gewesen, aber dadurch, dass wir dann in Quarantäne gekommen sind, waren es dann 3 Wochen.
Wenn du jetzt von wir sprichst, dein Lebensgefährte dann?
Das war mein damaliger Lebensgefährte, ja.
Genau, und dann, wie ging es dann weiter nach dem Entzug?
Nach dem Entzug sind wir direkt gleich anschlussnaht auf die Therapie gefahren.
Stationär oder?
Das war stationär, okay. Ja, für 6 Monate.
War das dann auch langweilig oder wie ging es dir da?
Mal so, wenn man krank war und im Zimmer war, dann war es langweilig, weil dann waren wir wieder in Quarantäne gestellt. Aber sonst, man hatte wieder erlernt, einen regelmäßigen Tagesablauf zu haben, strukturierten auch. Du hast deinen Plan am Vormittag, den musst du machen. Das Kind war in der Zeit im Kinderhaus. Ja, und am Nachmittag musste man dann halt dann selber schauen, wie man sich beschäftigt. Aber die paar Stunden haben wir auch umgerichtet.
Ja, was waren denn bei dir so die Nebenwirkungen vom Entzug?
Vom Entzug starke Schwitzen auf jeden Fall. verschlimmerte Depressionen. Sonst kann ich kaum. Kopfschmerzen vielleicht noch. Aber den Rest, Rückenschmerzen habe ich immer. Aber sonst ging es bei mir eigentlich. Ich habe mir langsam ja runtergeraucht und konnte.
Also es war aushaltbar.
Ja, es war aushaltbar. Ja. Es war am Schluss ja auch nur noch Alkohol und Cannabis.
Ah, okay.
Crystal war, als ich schwanger wurde, sofort Ende.
Ah, okay, das heißt, da bist du wirklich direkt, als du wusstest, ich bin schwanger, dann gelassen.
Genau.
Ah, okay. Und dann auch gedacht, das fange ich dann jetzt nicht wieder an.
Nee, wenn ich schon das Jahr geschafft habe, dann schaffe ich ein weiteres auch.
Das heißt, 2 Jahre bevor du in die Therapie gegangen bist, also in den Entzug gegangen bist, hattest du schon mit Crystal aufgehört? Oder wann war das?
9 Monate ist man schwanger. Also 9 Monate davor.
Ah, okay. Also wenn uns jetzt nochmal...
19. Nein, das stimmt auch nicht ganz. Jetzt muss ich mal kurz rechnen.
Okay. Also um das dann nochmal zeitlich alles einzuordnen.
Ja.
Also angefangen mit 14, dann mit 24 kam Crystal dazu. Und wann war dann die Schwangerschaft?
Vor 3 Jahren. Da war ich dann 28.
Genau, und dann aufgehört mit Crystal davor. Aber während der Schwangerschaft noch was alles genommen?
Nur ab und zu eingeraucht.
Okay. Und mit den Medikamenten, wie war das da? Wann kann ich mir das vorstellen, wann das zeitlich damit dabei war?
Vor und nach der Schwangerschaft.
Okay. Und was genau war das dann alles?
Lyrica auf jeden Fall, Teledin, Tramadol, Diazepam, Dominal.
Okay. Also Opiate dann insgesamt, ne?
Hauptsächlich Opiate.
Okay, gut. Und wovon war es dann wirklich am schwierigsten loszukommen?
Alkohol.
Vom Alkohol, okay. Okay, und die Opiate, braucht es dafür auch schon in der Entzugsklinik noch Zeit oder waren die im Prinzip auch leicht loszuwerden?
Die waren schon fast abgebaut, als ich kam. Es war, der Cannabis-Spiegel war noch recht hoch. Also so, nicht ganz hoch, aber so mittelmäßig war der noch. Ich bin auch noch mit einem leichten Spiegel rausgegangen. Aber das war Gott sei Dank für die Therapiestätte kein Problem.
Wie war es denn dann für dich, aus dieser Therapieklinik rauszukommen und wieder ins Leben zu treten? War das wie so eine Art Schock auch?
Es war nicht so schlimm, wie jeder gesagt hat. Aber es war anstrengend, die Struktur beizubehalten und nicht wieder zurückzufallen in die Depri-Phasen und alles. Das ist schon sehr anstrengend.
Jetzt, genau, hast du ja schon ein paar Mal auch erwähnt, dass auch Depressionen da wirklich mitgeschwungen haben. Wie bist du denn da weiter vorgegangen, um da wirklich dran zu bleiben und da gesund zu werden einfach?
Jetzt zuerst einmal mich mit Medikamenten eingestellt, Escitalopram, war am Schluss das Einzige, was geholfen hat. Wir haben alles Mögliche durchprobiert, von Flanafraxin bis Dioxepin. Das Escitalopram ging noch einigermaßen, dann habe ich noch Schlaftabletten gekriegt, weil ich kaum geschlafen habe und schlecht geschlafen, sehr viel Scheiße geträumt und viel im Kopf gehabt beim Einschlafen. Da habe ich dann noch, zuerst habe ich Quetiapin gekriegt und dann Dominal. Und dann muss man sich halt irgendwie aufrappeln. Muss sich Zeit für sich auch nehmen und gut ist die Struktur auf jeden Fall, dass man keine Langeweile kriegt. Das kann einem auch ganz schön zurückfallen.
Also das heißt, in der Reha-Klinik da auch dran geblieben? Okay. Und brauchst du da jetzt auch noch regelmäßig Therapiestunden oder geht es dir so weit mit den Medikamenten dann schon wieder gut?
Die Medikamente sind mittlerweile auch schon wieder weg, also seit guten halben Jahr nehme ich die schon nicht mehr. Therapie sollte ich noch machen. Ich bin halt auf der Warteliste, das dauert ein Weilchen leider.
Ja, das ist
und
ja immer
bis dahin,
schwierig.
Wer weiß, vielleicht ist er erledigt.
Ja, das kann man sich nur wünschen, ne, dass es vielleicht gar nicht mehr nötig ist. Ne?
Hast du denn Angst, rückfällig zu werden?
Ja, da steck ich schon drin, aber es ist... Ich weiß nicht, wenn man will, dann will man nicht. Ich suche auch erst gar nicht, weil das wird mich sonst... Beim Alkohol ist es ein bisschen schwierig, weil den kriegst du ja legal im Geschäft. Aber ich gehe einfach an die Regale vorbei. Das
stark.
Ja, das ist stark.
Mache ich mittlerweile sehr gut.
Ja, da haben wir auch... Genau, wir hatten nämlich vor kurzem auch einen Gesprächspartner, der trockener Alkoholiker ist. Und der hat uns da verschiedene Situationen auch geschildert, dass es wirklich Leute gibt, die zum Beispiel im Supermarkt an diesem Pfandautomaten vorbeigehen, wo es ja auch riecht wie in der Kneipe und dann eigentlich schon wie so eine Art Rückfall haben. Also das ist ja sehr unterschiedlich ausgeprägt. Deswegen haben wir auch mal gefragt.
Ja, die stinken wirklich.
Aber da kommst du auch gut drum rum.
Ja, komm. Ich gebe mir zu aufhören.
Okay,
so kann man es. Ich sammle die immer erst ein bisschen, bis ich 3-4 Tüten habe und dann gebe ich sehr stark.
Ja, so kann man es dann auch ein bisschen vermeiden.
Und dabei Luft anhalten. Ja. Merkst du denn noch langfristige Folgen von deinem Konsum?
Am schlimmsten ist halt das Suchtverlangen.
Kannst du mal beschreiben, wie das sich für dich anfühlt in so einem Moment, wenn du dieses Verlangen hast? Was geht in dir oder deinem Körper gerade vor, also dann in so einem Moment vor?
Also am leichtesten merkt man es am Schwitzen. Mhm. Ab und zu, wenn mal draußen jemand einen Joint vorbeirennt, dann riechst du das schon ganz gut, wenn es echt gutes Zeug ist. Ja, und dann merkst du erst, dass die Schweißtropfen und dann irgendwann denkst du, das riecht schon recht gut. Da kommt man, nein, dann geht man wieder lieber doch weiter.
Also mit dem Suchtverlangen ist ja quasi dann wie, ja, auch beim Alkohol, wenn man es riecht, ist schon auch schwierig.
Ja.
Ja. Was ist denn so insgesamt die schlechteste Erinnerung, wo du sagst, das war wirklich zum Beispiel ein Horrortrip?
Mein Ex und ich haben mich mal so krass gestritten. Ich weiß nicht, wir haben uns irgendwie gegenseitig, ich weiß nicht mehr alles. Auf jeden Fall war ich irgendwann vor der Bullen geguckt und hab mir gedacht, ich lass mich jetzt einweisen. Irgendwie hat er mich so verrückt hingestellt und ich wäre paranoid und sowas. War ich auch.
Aber durch die Drogen dann.
Ja, durch die Drogen. Ne? Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, wenn du mir nicht mehr glaubst, kann ich mir selber nicht mehr glauben. Ja, das war schon echt heftig.
Ja, das glaube ich. Und dann ging es auch schon in eine Klinik oder da
nee,
noch nicht?
Nee, da hat er mich davor wieder aufgegabelt.
Ah, okay.
Aber dann haben sie mich wieder beruhigt, weil sein Kumpel war auch dabei. Und ja, der hat versucht, mich ein bisschen aufzuklären, was eigentlich gelaufen ist.
Gerade passiert ist quasi. Ja, ja, okay.
Da habe ich mir gedacht, nee. Ich gehe wieder heim.
Und so schöne Erinnerungen sind wahrscheinlich eher dann so am Anfang und später ist es dann wirklich nur noch so ein...
Es gibt mittendrin auch schon schöne Erinnerungen. Die kann man an einer Hand abzählen.
Okay. Und will man sich vielleicht dann auch gar nicht mehr dran erinnern, weil man nicht wieder zurück will?
Es ist halt blöd. Man erinnert sich automatisch mittendrin einmal, so Déjà-vu-mäßig. Aber es ist... In Verknüpfung immer mit schlechten Erinnerungen zum größten Teil und daher, das verdrängt man eher und will man gar nicht mehr hochrufen. Muss ich teilweise schon lange überlegen, was ist da überhaupt passiert.
Ja, aber das ist ja schon mal gut eigentlich.
Was wünschst du dir denn für deine Zukunft? Hast du dir irgendein Ziel gesetzt?
Ein Vorbild für meinen Kleinen sein und trocken bleiben hauptsächlich. Jetzt kommt er dann irgendwann in den Kindergarten und dann... Geht's auf die nächste Etappe wieder Arbeit suchen.
Hast du da schon was im Kopf, was du gern machen würdest?
Nicht wirklich. Immer wollte ich eigentlich immer in die Küche, aber die Arbeitszeiten sind ja echt nicht so toll mit dem Kind. Ja, schauen wir mal, weiß ich noch nicht.
Aber da findet sich bestimmt was Schönes. Genau. Was rätst du denn Menschen, die Hilfe suchen?
Also suchen, kann man es googeln, Caritas zum Beispiel oder... Im Krankenhaus kann man auch nachfragen, soweit ich weiß. Oder mit einem Psychotherapeuten reden, weil ich auch. Der hat mich dann an die Caritas weitergeleitet sozusagen.
Ah, okay.
Ja. Das sind jetzt die Hilfen, die wo ich angesteuert habe, wo ich wusste, wo ich hin kann.
Und dann bei den Caritas, die haben dir dann weitergesagt.
Genau.
Als nächstes Entzug, dann Reha-Klinik. Und
ja, in erster Linie sucht man erst einmal eine Therapiestätte. Weil meistens ist ein nahtloser Übergang von Entzug bis zur Therapiestätte. Aber man kriegt nicht sofort immer einen Platz. Wir haben jetzt 10 Monate auf den Platz gewartet. Also schon happig. Deswegen macht man dann die Entgiftung 2-3 Wochen vorher, dass ein nahtloser Übergang möglich ist.
Und um nochmal drauf zurückzukommen, wer waren in der Zeit dann so die Menschen, die dich am meisten unterstützt haben? Oder war es wirklich der Gedanke an dein Kind, dass du dafür da sein möchtest?
Also unterstützt, mein Ex-Partner war nicht unbedingt eine Unterstützung. Wir haben uns gegenseitig nur aufgerieben. Mein Ex-Mann war da eher eine Unterstützung. Hauptsächlich die Caritas, für mich selber halten.
Ja, muss man wahrscheinlich selber auch den Antrieb einfach wirklich haben, ne? sonst wird es schwierig.
Ja.
Ja, hast du denn noch irgendwas, was du nochmal abschließend loswerden möchtest?
Wenn man aufhören will, sollte man auch wirklich sich Hilfe suchen und nicht einfach alles schleifen lassen.
Also von selbst quasi versuchen und sagen, ja, ich habe es jetzt im Griff. Ja. Ist wahrscheinlich schwierig dann.
Ist schwierig, man sollte Hilfe schon annehmen.
Dann vielen Dank.
Vielen Dank
für deine Erfahrungen, dass du es mit uns geteilt hast.
Da wünschen wir dir auch alles Gute für die Zukunft. Mhm. Dass alles so bleibt, wie du es dir vorstellst.
So, wir haben jetzt noch hier eine kleine Werbeunterbrechung. Ja, Caro, warum hast du dich eigentlich für ein Volontariat bei Oberpfalz Medien entschieden?
Also das Volontariat hier bei Oberpfalz Medien ist ja auch sehr abwechslungsreich, das muss ich mal sagen. Man hat ja nicht einfach nur den ganzen Tag Artikel zu schreiben und am Schreibtisch zu sitzen, sondern man geht raus auf Termine. Unter anderem macht man da auch mal ein Video dazu, steht selbst vor der Kamera oder sitzt jetzt wie hier heute im Podcast-Studio und nimmt einfach mal eine Folge auf. Also es ist sehr abwechslungsreich bei Oberpfalz Medien.
Und wenn ihr jetzt also Interesse habt an einem Volontariat bei Oberpfalz Medien, dann bewerbt euch doch einfach.
Werdet unsere neuen Kollegen.
Werbung Ende.
Wir haben auch noch mit einem Experten gesprochen, und zwar dem Suchtberater Benjamin Treffert aus Amberg.
Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Genau, einfach mal ganz vorne. Was bedeutet denn der Begriff Polytox?
Also der Begriff Polytox ist die Kurzform von Polytoxikomanie. Und der Begriff als solches wird im ICD-10, also in dieser International Statistical Classification of Disease, nachdem halt letztendlich in der Medizin auch gearbeitet wird, wo man eben auch Abhängigkeitserkrankungen versucht einzuordnen, wird er als multipler Substanzmissbrauch definiert. Das bedeutet, dass mindestens zwei Substanzen zu sich genommen werden, entweder in der gleichen Wertigkeit oder dass halt einfach letztendlich, man kann das, glaube ich, ganz salopp so vorstellen, dass einfach ganz unterschiedliche Substanzen von den Leuten chaosartig eingenommen werden. Also was da ist, wird genommen. Ich glaube, das ist deshalb auch ganz wichtig, eben, dass man das unterscheidet oder dass man da sich mit dem Begriff beschäftigt, weil ja letztendlich auch bedeutet, wenn ich an einem Samstagnachmittag im Schwandorf am Marktplatz ein Bier und eine Zigarette zu mir nehme, ist ja auch schon multipler Substanzmissbrauch. Ja. Das bedeutet natürlich aber nicht, dass man in eine Abhängigkeit rutscht oder dass man eben dem Störungsbild von multiplem Substanzmissbrauch gerecht wird. Das bedeutet schon, dass es auch nach Abhängigkeitskriterien zu werten ist, also nachdem, dass man eben sagt, dass man hat Entzugssymptome, wenn man aufhört, man nimmt mehr, also man entwickelt eine Toleranz gegenüber den Substanzen, man beschäftigt sich hauptsächlich mit der Substanz oder mit der Beschaffung davon und man kann eben Beginn und Menge als auch das Ende von Substanzmissbrauch gar nicht mehr richtig kontrollieren. Und letztendlich bedeutet das oftmals eben, dass man schauen muss, wenn Leute kommen, dann muss man mal schauen, ist denn tatsächlich eine Polytoxikomanie da, im Sinne, wo das halt wirklich unterschiedliche Stoffe in dem gleichen Rang eingenommen werden, weil die meisten der Menschen, die zu uns in die Beratungsstelle zum Beispiel kommen, nehmen mehrere Substanzen zu sich. Und das heißt nicht, dass sie Polytox sind, sondern...
Ah, okay, da gibt es einen Unterschied dann also.
Ja, natürlich. Also man muss schauen, ob es eine Hauptsubstanz gibt, also auf das, was sich die meisten beziehen, Alkohol oder im extremen Fall Crystal oder Heroin oder irgendwelche anderen Opiate und dann eben dazu zum Beispiel auch Tabak genommen wird oder Alkohol oder Medikamente. Also nur weil das mitgenommen wird, heißt es nicht, dass es praktisch Polytox ist.
Wie stellen Sie dann fest, dass jemand wirklich Polytox ist?
Tatsächlich geht es eher darum, ob er für sich auch selbst zum Beispiel definiert, nach welcher Hauptdroge er abhängig ist. Ja. Viele langjährige Konsumenten kennen sich ja selbst gut und haben auch einiges an Therapieerfahrungen und wissen, was so ihre Hauptdroge ist. Und der Rest ist eher halt in Anführungszeichen Beiwerk. Genau, und ansonsten muss man natürlich schauen, eben ob es eher dem entspricht, dass halt was zur Verfügung ist, genommen wird, ohne dass man sich auf eine Substanz festlegt. Und das kommt aber auch gar nicht so häufig vor, das muss man auch sagen. Also ich habe keine genauen Zahlen über die Präferenzen gefunden. Allerdings muss man wirklich sagen, dass dieses Polytox, also dieses wahllose Einnehmen, eher geringer ist. Die meisten haben eine Hauptsubstanz, die sie für sich konsumieren. Und dazu kommen oftmals noch andere Substanzen, die zwar auch konsumiert werden, aber nicht, dass sie eine Gleichwertigkeit wären oder ja, dass sie einfach irgendwie so in einem gleichwertigen Sinne eingenommen werden oder einfach nur eingenommen werden, weil sie da sind, sondern das ist Cannabis zum vielleicht Runterkommen von Trip.
Okay, verstehe.
Ist das ein bisschen klarer geworden?
Ich glaube schon. Also bei Polytox ist es dann ja wirklich eigentlich egal, welche Droge, Hauptsache etwas. Und das andere, wenn ich das dann ja richtig verstanden habe, ist, es gibt halt wirklich diese Hauptdroge und wenn die nicht da ist, dann wird auch mal was anderes genommen.
Also es wird oftmals schon auch was nebenbei genommen, aber es wird sich eher versteift auf dieses, auf die Hauptdroge. Vielleicht, wenn man es ganz salopp mit einem extremen Beispiel nimmt, jemand nimmt Heroin, viele nehmen nebenbei noch Cannabis oder eben Benzodiazepine, aber die Hauptdroge ist weiter Heroin und man versucht auch, dass man ans Heroin kommt und versucht es zu beschaffen, während es bei Polytox so ist, dass halt was da ist, wird genommen.
Okay, verstehe. Und welche Folgen können denn daraus erstmal entstehen?
Die Folgen sind natürlich immer sehr individuell. Allerdings sind sie natürlich bei jemandem, der letztendlich wahllos Substanzen zu sich nimmt, schon sehr heftig. Also die biopsychosozialen Folgen, wie wir hier in der Beratungsstelle sagen, sind natürlich hoch, je nachdem auch, wie die Konstellation der Drogen ist. Das muss man natürlich sagen. Ja. Wenn jemand jetzt zum Beispiel Crystal, Heroin, Benzodiazepine und Alkohol und Cannabis zu sich nimmt, dann ist natürlich auch immer schwierig dann, wie die Wirkung sich gegenseitig auch beeinflusst, auch die Höhe und Menge, was die nehmen, ja. Aber letztendlich muss man schon auch sagen, dass die biopsychosozialen Folgen sehr hoch sind. Also einmal, dass der Organismus natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn die Unterschiede in den Drogen so hoch sind. Das kann von Dingen reichen wie zum Beispiel Leberentzündungen, Probleme mit der Leber, Probleme mit dem Herzen, besonders bei aufputschenden Medikamenten oder aufputschenden Substanzen. Es kann Psychosen auslösen, Depressionen, Angstzustände, als auch letztendlich, und das darf man nicht vergessen, die sozialen Folgen. Also dass sich immer mehr auch aus einem cleanen Umfeld zurückgezogen wird und dass mehr sich einfach insgesamt mehr zurückgezogen wird, dass natürlich Job und Familie und Partnerschaften darunter leiden. Genau. Als auch bis in dahin, dass letztendlich ja auch es Probleme gibt mit den Arbeitsstellen, bis hin auch zu Wohnungslosigkeit. Die Leute natürlich dann nach und nach durch diesen intensiven Konsum unterschiedlichster Substanzen so auch den Halt und die Struktur verlieren, Termine verpassen, bestimmten Fristen nicht mehr hinterherkommen, sich vielleicht gar nicht mehr auch im Job melden oder eben zum Beispiel an den Orten, wo sie die Sozialleistungen bekommen und dann natürlich massive Probleme haben, wenn plötzlich kein Geld mehr da ist, wenn plötzlich jemand dasteht, weil die Wohnung geräumt wird.
Ja, klar. Ist das aber dann bei Polytox häufiger oder ist das bei allen Drogen nicht im Prinzip das, was man zumindest ja erstmal im Kopf hat, dass da die Termine und sowas, dass das in den Hintergrund rückt für einen?
Häufiger würde ich nicht sagen, aber natürlich ist die Komplexität etwas schwieriger, wenn viele Stoffe aufeinander kommen.
Weil die eben so viele verschiedene Sachen auslösen, wenn ich
genau, denke. Genau. Also man muss, da gibt es schon auch so zumindest die Unterschiede, die ich hier in der Beratung sehe, Menschen, die eher Alkohol zu sich nehmen oder wo Alkohol die Hauptdroge ist, die sind in der Regel, können die ihre Strukturen viel besser aufrechterhalten als Menschen, die im illegalen Bereich konsumieren. Die haben da einfach oftmals, zumindest ist das hier zu beobachten, mehr Probleme. Und wenn das dann natürlich so wahllos ist, dann wird es natürlich immer schwieriger. Ja. Mhm. Auch weil natürlich auch immer noch diese Suchtmechanismen mit hinzukommen, wie und wo bekomme ich überhaupt Drogen her. Mhm. Auch Geldprobleme als soziale Folgen darf man nicht außer Acht nehmen, weil letztendlich jeder Konsum kostet Geld und Geld muss auch irgendwoher beschafft werden. Und wenn es dann geht in Themen wie zum Beispiel Beschaffungskriminalität, hat man ja auch wieder soziale Folgen. Zum Beispiel, dass man juristisch belangt wird. Zum Beispiel, dass auch Gefängnisstrafen drohen können. Also da bewegt sich schon wirklich, wirklich viel. Gerade auch bei Menschen, die eben ja mehr oder minder wahllos Substanzen zu sich nehmen.
Das stimmt wahrscheinlich, aber genau, jetzt ist ja auch häufig THC dabei. Was sind denn dann davon so die Langzeitfolgen?
Also THC ist ja aktuell so die Thematik, die in aller Munde ist. Man muss halt einfach auch schauen, nur weil jemand einmal in seinem Leben THC konsumiert hat, hat er jetzt nicht sofort die großen Folgen. Wenn jemand natürlich dann in eine Abhängigkeitserkrankung hineinrutscht, also über einen längeren Zeit THC so nimmt, dass er eben auch den Kriterien einer Abhängigkeitserkrankung standhält, kann sich natürlich auch Probleme ergeben auf die Leistungsfähigkeit, aufs Kurzzeitgedächtnis, die Konzentration nimmt ab, die Belastungen, also die sind wesentlich geringer belastbar. Und es gibt dann, fängt dann auch an, dass die Probleme haben, eben, dass die Termine einhalten können, dass die Struktur des Tages eingehalten werden kann. Das hat auch so mit einer gewissen Antriebslosigkeit zu tun. Und natürlich kann, also es gab jetzt vor kurzem erst wieder eine Studie, die rausgekommen ist, wo schon auch gezeigt wird, dass Menschen, die regelmäßig THC konsumieren, viel höheres Risiko haben, an einer Psychose zu erkranken und viel früher an einer Psychose erkranken als Menschen, die da abstinent leben.
Also diese Folgen können dann natürlich ja auch bei Polytoxin-Klienten wahrscheinlich mit hineinspielen, oder wie ist das da?
Ja, also bei Polytoxin ist tatsächlich etwas komplexer. Weil letztendlich alles, was konsumiert wird, hat natürlich auch seine Nebenwirkungen. Und natürlich auch je nachdem, wie sehr Substanzen zur Verfügung stehen und in welcher Höhe und Häufigkeit die dann auch so konsumiert werden. Ja? Und alles hat natürlich auch einen Einfluss darauf und eine Wechselwirkung mit etwas. Also wenn ich, wenn Leute in der Früh zum Beispiel Amphetamine oder Crystal Meth zu sich nehmen, um hochzugehen, und über den Tag hinweg wird dann unkontrolliert THC und Alkohol zu sich genommen, dann entstehen da ja natürlich Wechselwirkungen, die überhaupt irgendwann nicht mehr richtig überschaubar sind. Ja? Und dann ist natürlich auch die Möglichkeit einer Psychose gegeben, selbstverständlich. Ich habe leider nichts gefunden, wie häufig da eben viel häufiger die, also so Psychosen, substanzgebundene Psychosen sind bei Menschen, die Polytox sind. Aber natürlich ist das Risiko viel, viel höher, einfach auch, weil oftmals die Substanzen für sich schon sprechen, dass höhere Gefahr von Psychose herrscht als bei Otto-Normalverbrauch oder bei Menschen, die abstinent leben.
Mhm. Ja klar, das macht natürlich Sinn.
Also, und das muss man wirklich sagen, also gerade Menschen, die jetzt zum Beispiel viel Stimulantien konsumieren, so Koks, Amphetamine, sind natürlich auch können davon belastet werden, dass die Psychosen bekommen. Und das können ganz, ganz schlimme Varianten sein. Also das kann bis zum sogenannten Dermatozoonwahn kommen, wo Menschen das Gefühl haben, dass sie kleine Lebewesen oder Insekten unter der Haut haben. Das kann so weit gehen, dass sie sich selbst aufschneiden, weil sie einfach so angsterfüllt sind, dass sie das Tierchen bis ins Gehirn wandern. Das
oh, wow.
Ist ganz, ganz, ganz furchtbar.
Ja.
Das darf man nicht vergessen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Natürlich passiert es nicht bei jedem Menschen, der Polytox konsumiert, aber es kann natürlich passieren. Das ist was ganz Furchtbares, das ich keinen Menschen wünschen würde.
Nee, das hört sich so an, als würde man es wirklich niemandem wünschen wollen. Also.
Also, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig.
Genau, aber jetzt hatten Sie ja vorhin quasi im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen gesagt, dass wirklich bei Polytoxen-Klienten häufig auch Alkohol und THC ja dabei ist, weil es einfach im legaleren Bereich liegt, also vor allem jetzt Alkohol, wenn ich das ja richtig verstanden hatte, oder?
Genau, also das Thema ist halt, dass gerade Alkohol einfach am freien Markt verfügbar ist und auch in Deutschland einfach relativ günstig ist. Deshalb das auch immer auch mitspielt. Im Übrigen kann auch Alkohol zu Psychosen führen. Das ist gerade bei Menschen, die einfach viele Jahre lang konsumieren, kann es zu Alkoholpsychosen kommen.
Da hatten wir tatsächlich auch schon mal eine Folge mit jemandem, der davon erzählt hat, und ich wusste das vorher tatsächlich auch nicht. Also ich glaube, das ist gar nicht so bekannt, dass das passieren kann, ne?
Ja, also viele, viele Menschen, die unter langjährigen Alkoholabhängigkeit leiden, sprechen von so einem Eifersuchtswahn. Sie Angst haben, dass ihre Partnerinnen fremdgehen, und es kann ganz, ganz, ganz schwer belastend sein. Das hat auch damit zu tun, dass bei vielen Männern einfach auch die Libido negativ beeinflusst wird durch den Alkohol.
Mhm.
Und dass viele Sachen nicht mehr so gut funktionieren, auch die Potenz darunter leidet und dann eben auch die Angst herrscht, dass Frauen einfach fremdgehen.
Mhm.
Das ist ganz, ganz furchtbar für die Betroffenen.
Ja, das glaube ich auch. Aber es ist ja dann, es gibt dann ja wirklich sehr viele Stoffe, die zu Psychosen führen können. Und es ist dann auch so, ja, wenn ich die jetzt alle wirklich miteinander vermische, jetzt haben sie ja schon gesagt, kann man nicht sagen, ob die häufiger an Psychosen leiden, aber hört sich zumindest irgendwie erstmal so an.
Nee, man muss auch immer ein bisschen unterscheiden, weil, also wenn zum Beispiel besonders bewusstseinsverändernde Substanzen wie zum Beispiel LSD, Mescalin oder Cannabis oder so eingenommen wird, muss man immer schauen, was ist der akute Rausch, also da die Sinnesveränderung, die die Menschen erleben durch die Einnahme der Substanz, also die akute, ja, akute Rauschwirkung, und was ist tatsächlich das, was dann nach dem Rausch übrig bleiben könnte als substanzinduzierte Psychose. Und da muss man dann auch nochmal schauen, geht die zurück? In der Regel gehen die zwischen 1 Monat und 6 Monaten, können die soweit rückläufig sein, oder bleibt die bestehen, dass man letztendlich eine verborgene Schizophrenie hervorgerufen hat?
Ah, okay.
Mhm. Das ist etwas komplexer, ja. Mhm. Und es lässt sich natürlich gut, also Schizophrenie muss man immer ein bisschen schauen, aber letztendlich kann man die gut medikamentös einstellen und behandeln. Und ein gutes Drittel geht auch wieder zurück. Allerdings gibt es auch die, die halt immer wieder auftauchen und die, die immer schlechter werden. Mhm. Und letztendlich hat man aber trotzdem nur das Problem, dass halt neben, wenn jemand jetzt zum Beispiel so eine verborgene Schizophrenie, wenn die losgetreten wurde durch einen polytoxischen Konsum, bleibt natürlich nicht nur das, dass man die Schizophrenie, also die Psychose mitbehandelt, sondern man muss natürlich auch schauen, wie ist denn die Handlungsbereitschaft oder Behandlungsbereitschaft auch für die Abhängigkeitserkrankung.
Okay, ja, das hört sich dann an, als würde es ja einfach komplexer werden, die ganze Behandlung. Ne?
Also das ist korrekt, das ist etwas komplexer, weil dann letztendlich muss man auch eben das sehr kombiniert machen, muss erst schauen, dass man psychiatrisch den Patienten oder Klienten aus unserer Sicht gut versorgt, dass der letztendlich auch dann ohne eine Psychose in eine Reha-Behandlung weitergegeben werden kann oder weiter behandelt wird, oder man die Motivation auch so weit aufbaut, dass es sich eben auch weiter behandeln lässt, um auch dann letztendlich an dieser Suchterkrankung oder Abhängigkeitserkrankung zu arbeiten, damit es auch nicht wieder dazu kommt, dass er eine Psychose bekommt.
Ja, viele Dinge, die da ineinander greifen müssen.
Genau. Ich glaube, das zeigt eigentlich ganz gut, dass eben, wenn so tatsächlich eben so eine Polytoxikomanie oder so ein multipler Substanzmissbrauch herrscht, dass einfach sich sehr, 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 sehr komplex entwickeln kann und auch wirklich komplex ist in der Behandlung.
Genau, und wollen wir dann nochmal zurück zum Thema THC kommen, weil das ja auch dabei eine Rolle spielen kann. Kommt ja immer wieder vor, dass eben in der Schwangerschaft dann das THC immer noch konsumiert wird. Was kann denn dadurch passieren?
THC in der Schwangerschaft ist tatsächlich interessant, weil tatsächlich die Studien nicht so konkret sind. Also es gab Studien, wo mit Tieren experimentiert wurde, wo sich schon gezeigt hat, dass es wohl zu einer früheren Geburt kommen kann und dass die Wesen nicht so entwickelt sind. Und das lässt sich wohl schon diffus, leider gab es noch keine direkten aufschlussreichen Studien dazu, aber lässt sich schon auch beobachten bei Schwangeren, die während oder bei Müttern, die während der Schwangerschaft THC konsumiert haben. Empfehlenswert ist es natürlich nicht, weil jeder Stoff, den man zu sich nimmt, immer ein Problem darstellt. Und natürlich Abstinenz bei Schwangerschaft immer auch das erste Mittel der Wahl ist. Denn letztendlich muss man sagen, wie konsumieren denn die Mütter dann? Meistens oder viele, bleiben wir eher beim Wort viele, konsumieren während der Schwangerschaft mit in der Form vom Joint. Ja, und das ist auch mit Tabak gemischt. Und bei Tabak wissen wir definitiv gesichert, dass es zu wesentlich mehr Komplikationen während der Geburt führen kann und dass die Kinder definitiv bei den meisten Fällen weniger körperlich entwickelt sind als bei Müttern, die während der Schwangerschaft nicht konsumiert haben und auch die Folgeschäden letztendlich auch immer fraglich sind. Mhm. Ja. Und wenn man das ganze Thema mal auf Ihre Anfangsfrage mit der Polytoxikomanie, ja, versuchen so ein bisschen zu übertragen, dann bleibt natürlich auch immer die Frage, welcher Stoff, und da bin ich froh, dass ich in dem Fall kein Arzt bin, der das entscheiden muss, welcher Stoff denn da die geringsten Probleme in der Schwangerschaft macht. Deshalb ist in dem Fall, wenn man jemanden hat, der dann schwanger ist, wichtig, dass man dann schnell auch in der medizinischen Kette oder in der Versorgungskette eingreift, damit die Klienten, die da zu uns kommen, eben schnellstmöglich aufgeklärt werden, wo es hingehen soll, auch mit dem Konsum. Denn letztendlich, gar kein Konsum ist natürlich für die Frucht immer am besten. Wenn, das ist natürlich immer gut zu sagen, ist aber in der Wirklichkeit nicht so, dass es für jeden aufrechterhalten werden kann, weil Abhängigkeit der Erkrankung einfach eine Abhängigkeit der Erkrankung ist. Und es für die Betroffenen einfach schwierig ist, einfach so aufzuhören, auch wenn sie schwanger sind.
Auch ich in meinem Umfeld kenne tatsächlich Leute, die auch einfach nur Tabak geraucht haben, obwohl sie schwanger waren. Und ja, ist ja auch schon schwierig einfach. Ne?
Natürlich. Ich glaube, wenn etwas auffällt, dann ist es eine Schwangere, die raucht. Das fällt am allerschnellsten auf, weil es einfach auch in der breiten Bevölkerung angekommen ist, dass Rauchen in der Schwangerschaft nicht besonders gut ist, ja, oder einfach zu Komplikationen führen kann. Mhm. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Frage, wenn viele andere Stoffe mit dabei sind, bei dem Thema Alkohol zum Beispiel, auch bei Polytox. Alkohol ist im Vergleich natürlich viel, viel, viel schädlicher. Ja? Mhm. Also das Thema vom fetalen Alkoholsyndrom ist ja immer wieder in aller Munde. Es gibt ja auch viele Dokumentationen darüber, über Mütter, die während der Schwangerschaft Alkohol zu sich genommen haben, weil es einfach so extrem fruchtschädigend ist.
Ja, das stimmt.
Man dann immer schauen muss, wenn jemand wirklich nicht ganz abstinent leben kann während der Schwangerschaft, bleibt immer die Frage nach dem, was ist weniger schädlich. Und dafür müssen wir einfach schauen, hier in der Beratungsstelle, wie wir da werdende Mütter so unterstützen können, dass sie medizinisch so abgeklärt werden, dass sie auch zu jemandem kommen, der sie nicht sofort verurteilt für den Konsum, weil eben dann die Zusammenarbeit oftmals viel, viel beeinträchtigter ist, weil gerade eben ja, Mütter, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, da eher zumachen und dann keine Behandlungsbereitschaft weiter bleibt. Wenn man dann eben schauen muss, wie die Mütter so beraten werden, auch von ärztlicher Seite, auf welchen Stoff sich dann letztendlich geeinigt wird, in Anführungszeichen, oder ob es doch abstinent wird und wie wir auch hier in der Beratungsstelle die Mütter so unterstützen können, dass eben es dann wenigstens nur in Anführungszeichen bei einem Stoff bleibt. Und Sie merken ja, das ist irgendwie auch ein sehr heikles Thema, weil wir davon sprechen, da ist ja Ungeborenes und da muss man natürlich schauen, wie man das auch mit am besten schützen kann. Wissen, dass die Mama halt auch letztendlich erkrankt ist.
Ja, klar. Aber das heißt, es wird schon eigentlich geschaut, dass man in die Abstinenz geht, aber wenn es gar nicht anders geht, dann wird schon auch drüber gesprochen, was ist denn am wenigsten schädlich fürs Kind?
Ja, das muss dann eben mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen geschaut werden. Deshalb eben ist wichtig, dass man weiß, wo gibt es gute Anlaufstellen, dass man da am besten die Mütter unterstützt. Weil das natürlich auch ein riesiges Schamthema ist. Wer möchte denn sagen, dass er Mama ist und gleichzeitig da noch ein Problem hat? Wie gesagt, vorhin haben wir gesagt, jemand, der schwanger ist und raucht, der fällt als erstes auf in der Fußgängerzone. Wenn es da mehr ist als Zigarette, dann das wissen ja die Mütter in der Regel auch, dass sie da eben sehr an den Rand gedrängt werden und dass es sehr schambehaftet ist und dass sie da auch wirklich Probleme haben können.
Kommt es denn dann auch häufig vor, dass ja während der Schwangerschaft ist vielleicht alles soweit in Ordnung, aber dann nach der Schwangerschaft schafft ja die Person es vielleicht dann doch nicht mehr, die Droge wegzulassen?
Ja. Das ist natürlich dann immer schwierig, weil es natürlich dann eine gewisse Kindswohlgefährdung besteht. Man dann schon auch schauen muss, Gott sei Dank gibt es in Deutschland Einrichtungen für Mamas mit ihren Kindern, dass die dort letztendlich gemeinsame Therapie machen können, wo sie ihre Kinder mitnehmen können, auch kleine Kinder mitnehmen können, auch weil man dadurch versucht, ja die Mutter-Kind-Beziehung zu verbessern, die durch den Konsum oftmals in eine gewisse Beeinträchtigung gestoßen ist.
Und wenn man dann eben diese ganze Therapie vielleicht geschafft hat schon und ja auch bei Ihnen in der Beratung da sehr aktiv immer dabei ist, und wie stark ist denn dann noch dieses Suchtverlangen danach?
Das Suchtverlangen ist natürlich immer sehr individuell. Das ist einfach so. Und darum geht es ja eigentlich auch in der Therapie. In der Therapie geht es darum eben, dass man nicht nur irgendwie in Manuale gepresst wird und das wird durchgemacht und dann kann man die Erkrankung irgendwie hinter sich lassen, sondern es geht darum, letztendlich individuelle Wege zu finden, mit Themen wie Suchtverlagerung, mit Themen wie Risikosituationen umzugehen. Genau. Und das ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Manche sagen direkt, nachdem sie letztendlich eine Entgiftung gemacht haben, sie haben da kein Problem mehr, sie haben auch kein Verlangen mehr. Oftmals ist es aber auch was, was man unterbewusst vielleicht gar nicht so steuern kann und dass man oftmals irgendwie plötzlich in Situationen kommt, dass man jemanden am Bahnhof trifft, von dem man vorher immer mal was genommen hat, oder man trifft in der Stadt einen Dealer seines Vertrauens in Anführungszeichen und wird dann ganz schnell plötzlich wieder getriggert, weil man an alte Situationen denkt, wo man sich mit der Substanz dann wohlgefühlt hat. Und dann taucht dieses Suchtverlangen plötzlich auf, wo man vorher dachte, dass man es irgendwie hinter sich gelassen hat. Und dann ist eben wichtig, dass man die Themen, die man in der Therapie aufgegriffen hat oder auch vielleicht hier in der Beratung aufgegriffen hat, dass man da für sich dann einfach Wege gefunden hat, um diesen Situationen und dem Suchtverlangen zu entgehen oder das zu mildern.
Also da werden schon so ein ganzer Koffer quasi mit an die Hand gegeben.
Das ist die wünschenswerte Situation, genau. Dass den Menschen da eben ein Koffer ein kleiner Notfallkoffer an die Hand gegeben wird, wie sie eben für sich da umgehen können. Und das funktioniert auch.
Also, aber pauschal kann man wahrscheinlich wirklich nicht sagen, hey, das kann man jetzt dagegen tun, wenn plötzlich der Suchtdruck da ist.
Also letztendlich geht es auch darum, dass die Leute sich da ein bisschen ausprobieren müssen, um zu schauen, das ist auch das Gute an einer langfristigen Therapie, dass die Leute eben schauen können, wenn ich die und die Situation habe und in der und der Situation Suchtdruck verspüre, wie hoch ist der Suchtdruck auf meinen festgelegten Skalen und was hat mir da am allerbesten geholfen. Beim einen hilft es, dass er einfach der Situation entgeht. Der andere muss vielleicht ein bisschen mehr machen, muss eigene Rituale geben, vielleicht entflieht der Situation und geht dann auch noch sporteln, um sich soweit vor seinem Suchtverlangen wieder runterzukommen. Manche halten es einfach auch aus. Mhm. Aber das muss man immer schauen, auch ist wirklich so. Man muss schon auch schauen, wie es individuell ist und was den Leuten in welche Situation gut hilft. Und das geht auch nur eben mit den Leuten.
Ja, das stimmt.
Ich sag, manchen hilft es auch, wenn sie einfach dann die Kopfhörer aufsetzen und ihre Lieblingsmusik hören.
Aber schon oft so ein Ablenken, irgendwas, was einen eben ablenkt, wahrscheinlich, oder? Wenn ich das so raushöre.
Also Ablenkung ist immer in dem Fall ganz gut. Letztendlich bleibt natürlich auch die Frage, was bleibt schon auch nochmal dahinter zu schauen, was so letztendlich so früher so die Motivation dahinter war und wie sich die individuellen Faktoren, dass sich eben Abhängigkeit der Krankheit entwickeln konnte, was steht dahinter und wie kann ich die vielleicht auch dann so besiegen, dass es gar nicht mehr in diese Situationen kommt, dass ich mich da ablenken muss, sondern dass ich sie letztendlich irgendwo mit aufhebe. Zum Beispiel salopp gesagt, weil mein Selbstbewusstsein nicht ganz so aufbauen konnte und ich früher eben deshalb die und die Substanzen genommen habe, um eben vielleicht selbstbewusster auch mit potenziellen Partnerinnen zu sprechen, konnte ich jetzt durch einen guten Umgang mit Sport zum Beispiel viel besser bewältigen. Das fällt mir jetzt viel leichter, da mit einem anderen Geschlecht zu sprechen. Mhm. Und dann bleibt da die Frage, muss ich mich in dem Fall ablenken, wenn ich da auf Partnersuche bin? Oder muss ich mich dann aufputschen, wenn ich anderweitig schon im Vorfeld was tun konnte? Ja?
Gibt es denn sonst noch irgendwas, wo Sie sagen, das wäre noch wichtig zum Thema Polytox?
Ich glaube, dass es schon wichtig ist, nur mal zu sagen, dass natürlich jedes Mittel, das ich zu mir nehme, auch immer eine Nebenwirkung hat. Ja, und dass, wenn ich unterschiedliche Sachen zu mir nehme, dass irgendwann die Nebenwirkungen nicht mehr, Nebenwirkungen und Wirkungen in dem Fall auch nicht mehr überschaubar sind. Und es auch immer zu massiven biopsychosozialen Problemen kommen kann. Ganz wichtig, dass, wenn es auch um Themen geht, wie zu schauen, wie man Risiko, also dafür sind auch die Fachambulanzen letztendlich da, zu schauen, bei bestehendem Konsum, wie kann ich meinen Konsum einschätzen? Ist es noch eher was in einem Party-Setting zum Beispiel, in Anführungszeichen? Oder geht es schon dahingegen, dass ich vielleicht doch Abhängigkeitserkrankungen entwickelt habe, dass auch dafür die Beratungsstellen da sind, wie man Konsum auch risikoarmer gestalten kann, dass es eben nicht immer gleich zur Abhängigkeitserkrankung führt. Wir sind ja da, dass wir da Informationen geben oder auch den Leuten helfen zu reflektieren, wie sie ihren eigenen Konsum einzuschätzen.
Genau, das wäre gerade meine Frage gewesen, ob das dann eben dabei auch wirklich hilft, um meinen Konsum erstmal auch einzuschätzen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, aber vielleicht geht's auch noch und dann kann man da vielleicht erstmal auch nachfragen.
Genau, also dafür gibt es ja unsere Beratungsstellen auch, dass man auch zu solchen Themen letztendlich Infos einholen kann.
Okay, super. Vielen Dank dann.
Immer gern.
Genau, das war's dann für heute von Anhört und hört auch bei den anderen Podcasts der Podcast-Werkstatt rein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.